Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht im Lukas Kapitel 19, 28 bis 48. Wir setzen also dort ein, wo ich vor ein paar Monaten aufgehört habe. Und wenn ihr euch erinnert, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und jetzt war die letzte Etappe von Jericho nach Jerusalem. Und jetzt, heute sind wir auf den letzten Metern. Ihr werdet merken, in diesem Text sind ständig Angaben, wo Jesus jetzt ist und was jetzt wo passiert. Also wir werden so richtig auf diesen letzten Metern geleitet und wir werden hineingezogen in das Geschehen, was dort passiert ist. Und ich hoffe, uns wird heute deutlich, warum dieses Geschehen, dieser Einzug Jesu in Jerusalem so wichtig damals war und für uns heute ist. Da steht, und als er das gesagt hatte, und das vielleicht nochmal zur Erinnerung, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dieses Gleichnis von einem König, der auszog und seinen Dienern Talente gab und dann wiederkam und gefragt hat, ja, was habt ihr denn mit meinen Talenten gemacht? Und dann gab es noch das Volk, das hat eine Delegation dem König hinterhergeschickt. Sie wollten nicht, dass er über sie herrsche. Und der König hat dann gesagt, oder Jesus hat gesagt, wenn der König wiederkommt, wird er die niedermachen lassen, die ihn nicht wollten. Also als er dieses Gerichtswort gesagt hatte, da zog er hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete aber und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten. Und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn. Das letzte Stück, wo Jesus dann tatsächlich in Jerusalem im Tempel ist, das ist ein Übergangsstück, da werde ich heute nicht so sehr drauf eingehen, aber es ist trotzdem schon wichtig für diesen Abschnitt. Nun, es geht hier um den Einzug nach Jerusalem. Jerusalem, das war, und das ist eigentlich auch noch heute in Israel, das Zentrum des Landes, das Zentrum der Kultur, das Zentrum des Glaubens. Jerusalem ist eine Stadt voller Geschichte und eine Stadt mit sehr vielen Verheißungen. Und darum ist es jetzt ein ganz besonderer Moment, wenn Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, endlich in die Stadt hineinkommen wird. Also wir haben ja das letzte Jahr vielleicht diese lange Reise von Jesus mitverfolgt. Jesus war im Norden, in Galiläa, dann wendete er sein Angesicht nach zum Süden zu, nach Jerusalem, und dann ging er nach Jerusalem und er hat seinen Jüngern von Anfang an gesagt, warum er nach Jerusalem geht. Was sein Werk dort sein wird, was sein eigentliches Ziel ist. Und auf dieser ganzen Reise ging es um Lektion der Nachfolge. Jesus ging zum Kreuz und die Jünger folgten ihm und Jesus lehrte sie, was es wirklich bedeutet, ihm nachzufolgen. Und jetzt ist der Punkt, wo Jesus direkt nach Jerusalem kommt. Und schon im letzten Abschnitt wurde deutlich, die Jünger waren voller Erwartungen. Sie dachten, jetzt bricht das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit hier rein. Jetzt wird sich alles verändern, jetzt werden sich alle Verheißungen erfüllen. Und Jesus hat ihnen dann auf den letzten Metern dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden erzählt, um ihnen deutlich zu machen, jetzt ist es noch nicht ganz so weit, wie ihr denkt. Ich muss noch mal von euch weggehen. Und trotzdem, die Masse ist voller Erwartungen, und voller auch Erkenntnis über Jesus. Sie haben die Wunder gesehen und sie haben erkannt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und deshalb empfangen sie ihn jetzt wie ein König. Ihm wird der rote Teppich ausgerollt. Damals hat man halt nicht den roten Teppich gehabt, sondern seine Jacke, seinen Mantel auf die Straße gelegt, damit er da drüber reiten konnte. Also sie haben erkannt tatsächlich, das ist der Messias. Aber gleichzeitig haben sie falsche Erwartungen von ihm. Sie haben ein falsches Bild von ihm. Nun, was auch immer dieses falsche Bild war, was auch immer sie gehofft hatten, als Jesus nach Jerusalem kam und genau das erfüllte, was er seinen Jüngern prophezeit hatte, nämlich, dass er sich gefangen nehmen ließ, dass er ans Kreuz ging, dass er gestorben ist, als genau das eingetreten ist, da waren die Jünger am Boden zerstört. Die haben nicht gesagt, ja, er hat es geschafft. Sondern die waren am Ende. Die dachten, das ist das Ende. Und das Volk, das ihn hier jubelnd empfängt, das ließ sich noch viel schneller von den geistlichen Führern gegen Jesus einnehmen. Und die geistlichen Führer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das haben wir von Anfang an gehört, die waren gegen Jesus. Schon bei den ersten Begegnungen, das war im Kapitel 5, Kapitel 6 im Lukas-Evangelium, da wurde deutlich, dass sie gegen ihn Pläne schmiedeten. Für sie war einfach nur ein Wanderprediger, der ihrer Stellung gefährlich wurde. Und Jesus, der sieht das alles ganz deutlich vor sich. Er sieht, dass die Jünger ihn verlassen werden. Er sieht und weiß, dass das Volk und allen voran die geistliche Elite, die Theologen, seinen Tod fordern werden. Er sieht und er weiß, dass sie ihn nicht wirklich erkannt haben. Und doch zieht er nach Jerusalem ein. Er geht diesen Weg zu Ende. Warum? Weil das der einzige Weg ist, diesen Menschen tatsächlich die Augen öffnen zu können. Das ist der einzige Weg, dass diese Menschen ihn erkennen können. Aber Jesus zieht nicht irgendwie nach Jerusalem ein. Er geht nicht, wie er sein Leben lang gemacht hat, zu Fuß, sondern auf einen Füllen, auf einen Esel. Und wenn man mal nur den Bericht betrachtet über den Einzug in Jerusalem, dann nimmt die Geschichte mit diesen Eselsfüllen den meisten Platz ein. Und was in der Bibel viel Platz einnimmt, das ist wichtig. Also der Esel hat eine sehr wichtige Rolle. Diese Geschichte über diesen Einhalt mit dem Esel war sogar so wichtig, dass alle vier Evangelisten diese Geschichte berichten. Also sonst teilen die sich ein bisschen rein, ich erzähle das, du erzählst das, wir haben so verschiedene Blickwinkel. Aber diese Geschichte gehört zu denen, die so wichtig sind, dass sie alle vier berichten. Also irgendwas muss an diesem Esel dran sein, was unheimlich wichtig ist für uns. Nun, an dieser Geschichte wird deutlich und an diesem Esel wird deutlich, wer hier in Jerusalem einzieht. Es ist eben nicht nur ein Wanderprediger, sondern es ist der von Gott gesandte Messias, es ist der Sohn Gottes. Das wird durch diesen Esel deutlich. Wir fragen uns vielleicht, hätte man da nicht vielleicht ein anderes Tier nehmen können, etwas Imposanteres? Aber wir kommen noch dazu. Und dann wird hier an dieser Geschichte noch etwas deutlich, was damit zusammenhängt, nämlich, dass der, der hier in Jerusalem einzieht, Lob und Anbetung empfangen muss. Lob und Anbetung, Lobpreis, das ist eigentlich das übergeordnete Thema in diesem Abschnitt. Die Jünger, die preisen und loben Gott und sie preisen und loben Jesus. Und die Pharisäer, die Jesus hassten, die ihn umbringen wollten, wie es hier am Ende ganz deutlich gesagt wird, die forderten sofort Jesus auf, dass er die Jünger stoppen sollte. Jesus, ist ja eine nette Sache mit dem Esel, aber hörst du denn nicht, was die sagen? Die beten dich an, die verherrlichen dich als Messias, als der von Gott Gesandte. Schreite ein, du musst dich stoppen, das geht nicht, das ist Gotteslästerung. Das geht doch eindeutig zu weit, das musst doch selbst du verstehen. Und was ihn jetzt Jesus antwortet, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Er sagt, wenn ihr lebendige Wesen, aber nicht nur lebendig, vernunftbegabt, sogar studiert, Fachleute, wenn ihr Theologen, ihr Schriftgelehrten nicht erkennt, was hier vor euren Augen passiert, dann werden es die Steine erkennen, dann wird es die Schöpfung tun. Wenn ihr Fachleute nicht beginnt, hier Gott zu loben und zu preisen, dann wird es die unbelebte Materie tun. Also hier kommt nicht nur irgendein Prediger, hier kommt nicht nur ein König Jerusalems, hier kommt der König der Schöpfung, der König des Universums, der Sohn Gottes selbst. Und das konnten die Pharisäer einfach nicht begreifen, das konnten sie sich nicht vorstellen. Und das können sich die meisten Menschen heute noch nicht vorstellen. Und darum können so viele Menschen Jesus nicht empfangen und ihn anbeten. Ja, so ein einfacher Wanderprediger, der konnte doch nicht der Sohn Gottes sein, der konnte nicht der Messias sein. Sie sahen in Jesus nichts, was anbetungswürdig war. Sicherlich, er war eine charismatische Persönlichkeit. Sicher, er war ein Vorbild in mancherlei Dingen. Und sicher hat er viele Dinge verändert. Aber muss das jetzt gleich mit übernatürlichen Dingen zu tun haben? Muss er deshalb gleich der Sohn Gottes sein, dem Anbetung und Lobpreis von allen Menschen, ja von der ganzen Schöpfung gebührt? Nun, Tatsache ist, so wird in Jesu Worten über die Steine deutlich, das ganze Universum, die ganze Schöpfung ist geschaffen, um diesen Christus anzubeten, um ihn zu preisen. Und wenn die Menschen es nicht tun, dann werden es eben die Steine tun. Christus wird gelobt und verherrlicht werden, so oder so. Das heißt, Christus weist uns mit diesen Worten auf seine Souveränität hin. Souveränität, souverän zu sein, das bedeutet nicht nur, dass man selbstbestimmt ist, ich entscheide souverän über mein Leben, was ich mache, sondern souverän in diesem Fall bedeutet, dass man uneingeschränkte Macht hat. Ein König in einem Land, der wird auch souverän genannt. Das ist der Souverän. Warum? Weil er bestimmt, was im Land geschieht. Jesus ist der König über das ganze Universum. Er bestimmt, was geschieht. Er ist souverän. Jesus ist so souverän über die Schöpfung, dass er, wenn er wollte, Steine zum Schreien bringen kann. Und darum ist Jesus anbetungswürdig. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und das treibt uns jetzt wahrscheinlich nicht sofort auf die Knie und in die Anbetung, wenn wir so über die Souveränität nachdenken. Denn wir haben ja keine Steine schreien hören bisher. Wäre vielleicht was zum Anschauen, da könnte man sagen, ja tatsächlich, das stimmt. Aber die Steine haben damals nicht geschrien, es war auch nicht nötig, denn die Jünger Jesu haben ihn ja gelobt und gepriesen. Aber dennoch wird Gott Jesu Souveränität hier in diesem Abschnitt sehr deutlich. Und hier kommen wir jetzt wieder zu unserem Esel. Darum ist der Esel so wichtig. Was hat der Esel mit Souveränität zu tun? Nun, es ist so, Jesus plant hier nicht nur auf einem Eselsfüllen in die Stadt einzuziehen, sondern Jesus bewirkt das auch. Die Jünger finden alles genau so vor, wie es Jesus ihnen gesagt hat. Bis zu dem, dass die Besitzer genau diese Worte sagen, warum bindet ihr den Esel los, die Jesus ihm vorher gesagt hat. Also Jesus macht hier eine Geschichte von dem Eselsfüllen deutlich, er ist der Herr dieser ganzen Geschichte. Er bestimmt, was geschieht. Er gibt seinen Jüngern hier nicht nur einen Auftrag, sondern er bewirkt, dass das genau so auch eintreffen wird. Und das ist noch nicht alles. An dieser Stelle mit dem Eselsfüllen muss man natürlich an das Alte Testament denken, an diese Stelle aus Sacharja 9, die wir heute in der Lesung gehört haben, wovon dem König prophezeit wird, der auf ein Eselsfüllen nach Jerusalem einreiten wird. Und wo gesagt wird, dieser Mann, dieser besondere König, das wird dein Retter sein. Er wird Frieden und Gerechtigkeit bringen und das ganze Volk retten. Und Jesus erfüllt diese alttestamentlichen Verheißungen. Und auch das wird eben genau an diesen Eselsfüllen deutlich. Und Jesu Souveränität wird nicht an dieser Stelle, aber ein paar Jahrzehnte später dann tatsächlich durch die Steine Jerusalems hinausgeschrien. Denn so wie Jesu Prophezeiung über das Eselsfüllen sich erfüllte, so erfüllte sich auch sein Gerichtswort über Jerusalem, was wir hier gehört haben. Jesus weissagt hier die totale Zerstörung Jerusalems im Vers 43 und 44. Die Stadt wird belagert, sie wird überwunden und niedergebrannt werden und die Menschen, egal ob jung oder alt, werden getötet werden. Und das wird die Folge dafür sein, dass sie diese Zeit nicht erkannt haben, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Wer den König des Friedens und der Gerechtigkeit ablehnt, wer den ablehnt, der die Verheißung des Heils über die Stadt bringen sollte, ablehnt, der fällt unter das Gericht und wird Krieg und Tod ernten. Und genauso ist es dann im Jahr 70 geschehen. Die Römer haben Jerusalem belagert, 5 Monate lang, und sie haben es zerstört. Und selbst der Tempel wurde niedergebrannt und abgerissen. Und es gibt sogar Berichte darüber, dass tatsächlich die Soldaten auch die letzten Steine vom Tempel hinuntergerissen haben, weil durch den Brand das Gold, mit dem der Tempel vergoldet war, an den Stein hinuntergelaufen ist, das flüssig Gold, und die Soldaten wollten noch vom letzten Stein das Gold kratzen und wieder runterschmelzen. Also da war kein Stein mehr auf den anderen. Jerusalem wurde den Erdboden gleichgemacht. Und der Schutt Jerusalems, die Steine Jerusalems, geben somit Zeugnis von der Wahrheit der Worte Jesu. Sie geben Zeugnis für seine Macht. Und die Steine der zerstörten Stadt, die geben auch Zeugnis darüber, welches Gericht droht, wenn man Jesus ablehnt. Und, das ist jetzt noch ein letzter Punkt, wo Jesu Souveränität erkennbar wird, und das ist vielleicht der interessanteste, sie wird erkennbar in dem Moment, wo Jesus weint. Und das ist der interessanteste Punkt über seine Souveränität, weil gerade dieser Umstand, dass Jesus hier über Jerusalem weint, als Beweis angeführt wird, dass er eben nicht souverän ist. Dass er nicht mächtig ist. Dass er die Dinge nicht in seiner Hand hat. Ja, schaut, er weint über Jerusalem. Weil er es nicht erreichen konnte. weil er die Stadt nicht für sich gewinnen konnte, weil er sie nicht retten konnte. Sie haben ihn letztlich nicht in der Stadt empfangen, sondern sie haben ihn vor der Stadt gekreuzigt. Jesus hat sein Ziel nicht erreicht. Wo ist hier seine Souveränität? Nun, wer so argumentiert, der hat nicht verstanden. Der hat Jesus nicht wirklich zugehört. Jesus wusste nicht nur, dass das auf ihn zukommt, sondern das, was hier auf Jesus zukam, das war die Erfüllung seines Plans. Im Kapitel vorher, Lukas 18, Abvers 31, da sagte Jesus nochmal sehr, sehr deutlich seinen Jüngern: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten und den Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Ablehnung der Pharisäer und der ganzen Stadt war keine Überraschung für Jesus. Nein, es war sein Plan. Es war Gottes Plan, es war sein Rettungsplan. Jesus rettete die Menschen in Jerusalem oder die Menschen überhaupt nicht, indem er mit militärischer Gewalt die Besatzungsmacht Rom aus dem Land jagte und die Souveränität des Landes Israels wiederherstellte, sondern er rettete sie, indem er für die Sünden der Menschen ans Kreuz ging, indem er sie so von ihren Sünden, ihr Herz von ihrer Schuld reinigte und sie öffnete für Gott, dass sie ihn tatsächlich erkennen konnten. Hier steht ja, es war ihnen verborgen. Ja, die Sünde der Menschen ist wie eine Schranke. Sie verdeckt uns Gott. Sie lähmt uns. Und wenn Jesus uns diese Sünde wegnimmt, wenn er uns reinigt, dann können wir Gott erkennen. Und dann können wir glauben. Und dann können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus kann tatsächlich Steine zum Lobpreis bringen. Und Jesus kann steinharte Herzen erweichen. Das beste Beispiel sind seine Jünger. Seine Jünger, die loben ihn hier zwar, aber die hatten steinharte Herzen, die haben nichts verstanden. Seine Jünger, das waren ja die, die mit ihm die ganze Zeit unterwegs waren, die all die Wunder gesehen haben, all die Reden von Jesus gehört haben, die viele Gespräche mit ihm hatten. Die hätten es doch erkennen müssen. Aber selbst über die Jünger wird gesagt, als Jesus ihnen gesagt hat, was auf ihnen zukommt in Jerusalem, direkt danach: Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden es nicht, was damit gesagt war. Also da wird dreimal unterstrichen, sie haben es nicht kapiert. Und Jesus hat ihnen später die Herzen geöffnet. Er hat sie dahin geführt, dass sie ihn dann wirklich erkannten, wer er war, was er getan hat und was das bedeutet. Und selbst ein Paulus, der die Gemeinde, alle, die an Jesus glaubten, verfolgte und tötete, was muss der für ein Herz gehabt haben? Mein Herz aus Stein. Selbst bei diesem Paulus hat Jesus das Herz von einem Moment auf den anderen total verändert. Dass er dann in die Welt ging und die Botschaft von Jesus verkündet hat und für Jesus in den Tod ging. Also Jesus hat tatsächlich diese Verheißung erfüllt aus dem Alten Testament, wo Gott sagt: Ich werde euer Herz aus Stein rausnehmen und ich werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Ein empfindsames Herz, ein Herz, was mich erkennen kann, ein lebendes Herz. Bleibt die Frage: Was ist mit Jerusalem? Warum muss Jerusalem zerstört werden? Gott hat diese Stadt dem Gericht übergeben. Und dass es der Stadt verborgen war, wer Jesus war, das war bereits der Beginn des Gerichts. Das war nicht der Grund des Gerichts oder nicht nur der Grund des Gerichts, das war der Beginn des Gerichts. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als es darum geht, ging, wer ihn erkennt und wer seine Worte überhaupt verstehen kann, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Genau das, was hier passiert. Sie sehen die Wunder, sie sehen Jesus, sie sehen, er kommt, wie es in der Prophezeiung gesagt ist, auf ein Eselsfüllen. Aber sie sehen ihn nicht wirklich, sie verstehen es nicht. Das ist Gericht. Und jetzt kommt der Punkt, und dennoch weint Jesus über Jerusalem, über die steinharten Herzen. Wie kann er das Gericht über diese Stadt wollen und gleichzeitig darüber traurig sein? Wie kann es an seiner Macht und Gnade liegen, dass Menschen ihn erkennen können und er gleichzeitig, und er es möchte es auch, aber er schenkt es dieser Stadt nicht? Wir können vielleicht nachvollziehen, warum Gott die Stadt richten muss. Ja, sie wollte keine Buße tun. Sie lehnte den Sohn Gottes ab und sie tötete ihn. Sie lehnte ihre Rettung ab und empfing somit das Gericht. Aber warum dann Tränen des Mitleids? Das passt doch nicht zusammen. Nun, das passt für uns tatsächlich nicht zusammen. Aber das heißt nicht, dass es für Gott nicht zusammenpasst. Hier kommen wir an unsere Grenzen. Aber Gott ist grenzenlos. Jesus, der souveräne König, er weint über das verhärtete Jerusalem, welches doch seinen Plan erfüllt. Waren die Tränen nicht ernst zu nehmen? Oder müssen wir an seiner Souveränität zweifeln? Nein. Sein Mitleid, seine Barmherzigkeit, die führte ihn ans Kreuz. Das war ernst zu nehmen. Und seine Souveränität, die führte dazu, dass Jerusalem im Gericht zerstört wurde. Auch das war sehr ernst zu nehmen. Wir dürfen hier nicht die Tränen des Mitleids gegen die Souveränität ausspielen. Jesus ist voller Barmherzigkeit und zugleich souverän. Seine Barmherzigkeit ist rein und seine Souveränität auch im Gericht vollkommen. Aber wir haben hier diese Spannung. Und Theologen versuchen diese Spannung, die sich für uns ergibt, damit zu erklären, dass Gott zwei Willen hat. Ja, man spricht von den sichtbaren Willen und von den unsichtbaren Willen. Der sichtbare Wille, das sind Gottes Gebote, er hat sie uns aufschreiben lassen, es ist eindeutig für jeden erkennbar, Gott will, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, 10 Gebote und so weiter. Und dann ist da der unsichtbare Wille, das ist dann das, was tatsächlich geschieht. Und was wir oftmals nicht verstehen können. Wenn Gott in seinem Gebot das will, ja, warum passiert das dann nicht, wenn er souverän ist und alle Macht hat? Merkt ihr diese Spannung? Wenn Gott will, dass keiner getötet wird und souverän ist, ja, warum macht er das dann nicht so? Wenn dann doch Menschen getötet werden, dann ist es ja dann auch Gottes Wille. Denn er ist ja der Herr. Er ist ja der alles in seiner Hand hat. Also dieser Weg, ja, Gott hat zwei Willen, den sichtbaren und der unsichtbare Wille, das ist ein Versuch, diese Sache zu beschreiben, aber man kann es nicht harmonisieren, man kann die Spannung da nicht herausbekommen. Und wir sollen die Spannung auch gar nicht herausbekommen. Wisst ihr, um was es geht? Wir sollen erkennen, dass diese Spannung, diese Gegensätze bei Gott eine Harmonie bilden. Gerade diese Spannungen, diese Gegensätze, die zeigen uns Gottes unbegreifliches Wesen. Sie machen Gottes unbegreifliches Wesen aus. Es sind gerade diese Gegensätze, diese Spannungen, die uns in die Anbetung führen sollen und nicht in den Zweifel. Ja, wenn wir merken, hey, das passt, das über Gott und über Jesus, das passt nicht in meine kleine Welt, ich kann das nicht verstehen, das passt nicht in meinen kleinen Kasten, wo ich einen Überblick habe. dann ist die Reaktion des normalen Menschen, dann kann es ja auch nicht stimmen. Dann kann ich es auch nicht glauben. Aber ich kann doch Gott nicht in meine kleine Welt pressen, in meinen Kasten. Das ist ja gerade das, was Gott zum Gott macht, dass er größer ist. Und wenn wir jetzt mal in diesen Bericht nochmal hineinschauen, dann werden wir merken, dieser ganze Bericht ist von Spannungen gekennzeichnet. Es ist nicht nur, dass Jesus über Jerusalem weint, was er doch im Gericht zerstören wird. Nein, in diesem ganzen Bericht wird Gottes Souveränität und zugleich seine Gnade und Barmherzigkeit deutlich. Der verheißene König, der Herrscher, der Retter der Welt, der souveräne Herr, er zieht hier nach Jerusalem ein. Er, der wirklich Anbetung verlangen kann und dem alle Herrlichkeit gebührt. Er kommt. Aber auf was kommt er? Auf einen Eselsfüllen. Das ist ein Zeichen der Demut. Der Größte demütigt sich. Deshalb der Esel und kein Pferd oder irgendwas anderes. Oder Jesus, der weiß, dass er abgelehnt und getötet wird. Er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Er geht dennoch nach Jerusalem. Jesus, der diese Menschen richten müsste, aufgrund ihrer Sünde. Er geht ans Kreuz, um selber das Gericht für die Sünde zu tragen. Das sind alles Dinge, die wir mit unserem Verstand so nicht nachvollziehen können, die Gegensätze sind. Jesus Christus ist umso mehr anbetungswürdig. Seine Souveränität ist umso mehr anbetungswürdig, weil es eine barmherzige Souveränität ist. Und seine Gnade und Barmherzigkeit ist umso mehr anbetungswürdig, weil es eine souveräne Gnade ist, eine mächtige Gnade. Jesus ist in seiner Souveränität gnädig und in seiner Gnade souverän. Trotz der Sünde erbarmt er sich über Menschen. Und über welche er sich erbarmt, die verändert er durch seine souveräne Macht bis ins Herz. Dieser Bericht über die Souveränität Gottes, über die Souveränität Christi und über seine Gnade und Barmherzigkeit, dieser Bericht bildet jetzt die Grundlage für das weitere Geschehen in Jerusalem. Für all die Diskussionen, die Angriffe gegen Jesus und letztlich für seine Gefangennahme und Folterung und seinen Tod. Nichts von dem, was wir jetzt in den nächsten Monaten behandeln werden, passiert aus Zufall. Oder weil Jesus irgendwie ein Spielball in den Menschen von damals war, der hin und her geworfen wurde, der die Kontrolle verloren hat. Nein, es passiert genau das, was Jesus will. Sein Plan geht in Erfüllung. Und darum soll uns dieser Bericht in Anbetung führen. Er soll uns dazu führen, dass wir Jesus aufnehmen, dass wir ihn wirklich von Herzen annehmen. Wir sollen seine wahre Identität, seine Göttlichkeit, seine Souveränität, seine Gnade erkennen und anbeten. Im Psalm, den wir heute gelesen haben, Psalm 118, da steht dieser Vers drin, den hier die Jünger rufen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Aber da steht noch ein Vers drin, kurz davor, den haben wir auch gehört, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Auch dieser Vers ist ein Vers, der auf Jesus deutet. Jesus ist der Stein des Anstoßes. Jesus wurde verworfen von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er ist dennoch dann zum Eckstein geworden. Er ist dennoch dann die Grundlage für unseren Glauben. Auf den sind wir erbaut. Nun, Jerusalem, das Zentrum der Anbetung Gottes. Dort stand der Tempel. Dort pilgerten die Leute hin, damals wie heute. Wurde zum Zentrum der Ablehnung Gottes. Die Stadt und die Leute, die ihn hätten empfangen sollen, die haben ihn abgelehnt. Und wie vielen Kirchen ist das seit damals passiert? Dass für sie irgendwann Christus zum Stein des Anstoßes wurde. der, warum sie sich treffen, warum sie Kirche sind, wurde irgendwann zu einem Stein des Anstoßes. Warum? Wegen seiner Souveränität. Wegen seiner Souveränität in Gericht und in Gnade. Weil er einer ist, der richtet. Und weil er einer ist, der begnadigt. Und das gefällt dem Menschen, der selber Souveränität für sich beansprucht, eben nicht. Jesus ist bis heute ein Stein des Anstoßes, weil die Menschen mit dieser Spannung, die in ihm ist und die in der Bibel ist, nicht umgehen können. Sie können sie nicht auflösen, sie können sie nicht verstehen, also wird er zum Ärgernis. Und dann wird er lieber abgelehnt, als dass man sich darunter demütigt und sagt, okay, Gott und Jesus Christus, du bist größer, als wir es verstehen können. Und deshalb lasst uns darum beten und darum ringen, dass das in unserem Leben und in unserer Gemeinde nicht geschieht. Sondern dass wir Christus verherrlichen und ihn anbeten. Lasst uns darum ringen, dass wir Christus immer mehr kennenlernen. Dass wir sein Wort nicht gelangweilt zur Seite stellen oder weil es uns überfordert weglegen. Oder dass wir beginnen, diese Spannungen in der Bibel wegzudiskutieren oder zu leugnen oder einfach zu umgehen. Ja, das sind also schwierige Stellen, die lassen wir einfach mal aus. Nein, das sind genau die Stellen, die uns das Wesen Gottes zeigen, die uns in die Anbetung führen. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, sie ist voller Spannungen. Wir können viele Dinge nicht zusammenbringen, aber Gott kann es anscheinend. Schaut mal, die größten Wahrheiten unseres Glaubens, die größten Wahrheiten der Bibel, die sind genauso geprägt. Dreieinigkeit Gottes. Er ist eins und doch drei. Also wenn ihr in Mathe ein bisschen aufgepasst habt, dann wisst ihr, das geht ja nicht. Das kriegen wir in unseren Kasten nicht rein, die Dreieinigkeit Gottes. Wir hören das immer, wir sagen das immer, wir bekennen das, aber haben wir es irgendwie verstanden? Nein, denn man kann es ja nicht verstehen, dass jemand eins ist, so ein, wie man nur sein kann und doch drei Personen hat. Also wir kriegen es nicht rein, was haben die Menschen gemacht? Denn wir müssen das irgendwie trennen. Jesus ist schon mal nicht Gottes Sohn, der ist irgendwie nur von Gott adoptiert oder was weiß ich. Wisst ihr was? Gott ist trotzdem einfach so. Auch wenn wir es nicht verstehen können. Genau das macht ihn ja aus. Er ist dreieinig. Oder Jesus, der Sohn Gottes, einer dieser Dreieinigkeit, der Mensch wurde. Dann müssen wir uns mal vorstellen, der souveräne Gott, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, findet sich in einer Krippe wieder mit vollgeschissenen Windeln und kann nicht reden und ist abhängig von seinen menschlichen Eltern und ist doch zugleich Gott. Da ist schon irgendwie eine Spannung drin. Oder dass Jesus, der keine Sünde begangen hat, der sündfrei war, zur personifizierten Sünde wird, weil er alle unsere Sünde auf sich nimmt. Oder Jesus, der dann aufgrund dieser ganzen Sünde, die er auf sich genommen hat, diese Strafe trägt und stirbt und tot ist. Und drei Tage später aufersteht. Jesus kann Steine zum Schreien bringen. Und doch weint er über Jerusalem. Der Zustand des Menschen ist tatsächlich zum Weinen. Und er verlangt das Gericht. Aber Jesus kann diesen Zustand ändern, weil er das Gericht auf sich nahm. Jetzt trägt ein Esel den König in die Stadt und eine Woche später wird dieser König ein Kreuz auf seinen Rücken aus der Stadt hinaustragen. Und dieser glanzvolle Einzug, den Jesus hier hatte, der verliert scheinbar seinen ganzen Glanz. Es wird ein Trauerspiel. Aber Jesus wird gerade dort am Kreuz, gerade dort, wo die Menschen dachten, jetzt ist es vorbei, jetzt hat er verloren. Hilflos und geschlagen hängt er dort. Genau dort, an diesem Kreuz, hat er seinen Sieg vollbracht, seinen größten Sieg. Genau dort am Kreuz, wo die Menschen heute noch denken, das war's. Dort wird seine Souveränität und seine Barmherzigkeit, seine Gnade am deutlichsten. Genau dort erringt er den Sieg und bringt uns tatsächlich den Frieden mit Gott. Empfangt diesen wunderbaren König in eurem Herzen und betet ihn an und lobt ihn für seine Macht, die voller Gnade ist und für seine Gnade, die voller Macht ist. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, das sage ich sehr oft am Ende der Predigt, und jetzt wird es vielleicht deutlich, warum ich das sage. Dieser Friede Gottes, den uns Christus gebracht hat, der übersteigt unsere Vernunft. Das können wir nicht verstehen. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.